Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum vierten Teil dieses Podcasts zur Ausstellung Nonnen, starke Frauen im Mittelalter im Landesmuseum Zürich. Mein Name ist Alexander Rechsteiner und ich bin Kommunikationsverantwortlicher beim Schweizerischen Nationalmuseum. Zusammen mit den Kuratorinnen Christine Keller und Roberta Spano nehmen wir Sie mit auf eine Reise ins Mittelalter, in die Welt der Nonnen. In den ersten drei Teilen des Podcasts haben wir vom Klosteralltag gehört. Wir haben erfahren, wie mächtig Frauenklöster im Mittelalter waren und wie einzelne Nonnen es zu hoher Bildung brachten. In dieser Folge geht es um Visionen und die Mystik. Wir hören von Elsbeth Stagel, einer Nonne aus dem Kloster Tös, und Adelheid Pfefferhardt, die im Kloster Katharinental ein Gnadenerlebnis hatte. Jedes Kapitel der Ausstellung hat eine eigene Farbe. Wir kommen mit der wissenschaftlichen Assistentin Roberta Spano nun in einen Bereich der Ausstellung, dessen Wände dunkelrot gefärbt sind. Es geht hier um die Mystik. Roberta Spano, was versteht man unter dem Begriff der Mystik?
Unter dem Begriff der Mystik versteht man eine Form der Gotteserkenntnis, die auf persönlichen Erfahrungen mit der Gegenwart Gottes beruht. Das heißt, wenn Gott etwa einer Nonne in einer Vision erscheint oder auch der Heilige Geist oder die Heilige Maria. Und diese Erscheinungen, die finden während Ekstasezuständen statt. Wichtig für diese Form der Mystik sind die Schriften von Bernard de Clairvaux. Er war Zisterziensermönch und er hat eigentlich beschrieben, dass Gott nicht nur über theologisches Denken erfahren werden kann, sondern eben über solche persönlichen Erfahrungen wie Visionen. Diese Frömmigkeit, die muss man sich wirklich als körperlich und emotional gelebt vorstellen. Und das Ziel der Nonnen war es, über diese Visionen eigentlich Gott, sich mit Gott zu vereinigen. Also diese sogenannte Unio Mystica, mystische Vereinigung oder auch mystische Heirat zu erlangen. Und sie waren ja Bräute Christi, das haben wir vorher schon gehört. Jede Nonne war eine Braut Christi und darum war sie Gott sowieso besonders nahe, näher, als das ein anderer Mensch im Mittelalter überhaupt war. Wichtig für diese Ausbreitung, diese Form der Mystik, war der Orden der Dominikanerinnen und der Dominikaner. Dominikanische Klöster wurden im 14. Jahrhundert zu Zentren der Mystik. Zwei Beispiele werde ich dann später noch etwas genauer erläutern. Und das zeigt sich auch an der Hinterlassenschaft aus diesen Frauenklöstern. Viele Handschriften sind Texte wichtiger Mystiker. Beispielsweise finden wir viele Texte von Heinrich Seuse. Seuse war ein deutscher Mystiker, Seelsorger in verschiedenen Frauenklöstern in der Schweiz, beispielsweise im Kloster Tös. Er lebte selber auch ein sehr strenges, asketisches Leben und hatte auch Visionen. Und seine Texte gehören zu den wichtigsten Texten der deutschen Mystik. Sie wurden sehr intensiv kopiert und auch studiert. Man sieht das auch an Handschriften, die wir in der Ausstellung zeigen, wo man etwa an den Rändern ganz viele handschriftliche Notizen findet oder auch Markierungen in Form von Finger oder Händen, die auf besonders wichtige Stellen hinweisen. Wir haben solche Handschriften auch aus dem Kloster Tös in der Nähe von Winterthur. Wie gesagt, Seuse war auch Seelsorger dieses Klosters. Und aus dem Kloster Tös stammt auch eine sehr berühmte Mystikerin, nämlich Elsbeth Stagel. Sie hat sich sehr intensiv mit Seuses Werken auseinandergesetzt, hat auch seine Notizen überarbeitet, bearbeitet und oft wird sie auch als dessen Schülerin bezeichnet.
Ich bin eine Mystikerin. Ich erkenne und erfahre Gott nicht nur über das Studium der Bibeltexte, sondern über meine persönliche Erfahrung der Gegenwart Gottes. Das göttliche Geheimnis liegt in meinem Innersten. Mein Ziel ist die Vereinigung mit Gott. Wir nennen das Unio Mystica, die mystische Vereinigung. Das ist ein gnadenhafter Zustand, den ich durch Kontemplation erreiche. Meine eigenen Erfahrungen und diejenigen meiner Mitschwestern habe ich zusammen mit Heinrich Seuse in einem Buch festgehalten, das Tösser Schwesternbuch. Heinrich Seuse, ein Dominikaner, war in unserem Kloster Lehrer und Beichtvater. Meine Mitschwestern und auch künftige Nonnen sollen das Büchlein rege nutzen und sich daran erbauen. Sie sollen sich ein Vorbild an unserem tugendhaften Leben nehmen. Unsere Seelsorger achten darauf, dass wir nur gottgefällige Erfahrungen aufschreiben. Schließlich lauern die Verführungen des Teufels überall. Im Buch wird zum Beispiel beschrieben, wie meiner Mitschwester Elsbeth Schäfflin das Jesuskind erschienen ist. Als sie nach dem Gebet im Chor saß, trat plötzlich ein Kindchen aus dem Chor. Als sie fragte, wer es sei, antwortete es: Ich und die Dreifaltigkeit sind ein Ding. Auch anderen Nonnen ist das Jesuskind erschienen. Hier im Kloster Töss verehren wir es besonders. Wir haben Figuren vom Jesusknaben, die wir wiegen, liebkosen und baden. Manche von uns ziehen ihm an wichtigen Feiertagen ein Kleidchen an.
Wie prägend waren solche Visionen für die Klosterfrauen und gab es auch Techniken, um solche Visionen herbeizuführen?
Also um eine Vision zu erlangen oder so einen Zustand der Ekstase, das wurde eigentlich versucht, über fast schon mediative Zustände zu erreichen, indem man beispielsweise Skulpturen anbetete oder eben diese anschaute und mit ihnen sprach und dann in so einen Zustand der, ich glaube, man muss es sich wirklich fast als Ekstase vorstellen, in so einen kam und dann Gott oder der Heilige Geist zu einem sprach. Es gab aber auch, ich glaube, das ist vor allem bei Hildegard von Bingen so, dass das wirklich wie Blitze waren. Also sie beschreibt das teilweise so, dass wie Blitze ihren Kopf trafen und dann muss man sich das wirklich als eine Form der Eingebung fast vorstellen. Was wichtig ist, ist, dass halt die Vision eigentlich ein Mittel war, um das Schreiben der Frauen zu legitimieren. Besonders, weil sie ja in Visionen darüber sprechen, was Gott ihnen erzählt hat oder was sie machen sollten. Und eigentlich wäre das für das Mittelalter nicht okay gewesen, dass eine Frau erzählt, was Gott will, weil Gott ist allmächtig. Durch diese Vision wurden aber eigentlich die Frauen wie Sprachrohre Gottes und dadurch wurde auch eigentlich ihr Handeln dann legitim und auch wurde legitim, dass sie das niederschrieben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch die Vision eigentlich aus heutiger Sicht als ein Mittel versteht oder als ein Werkzeug, um auch schreiben zu dürfen, wenn man so will.
Nun gibt es ja einige Frauenklöster in der Schweiz, die im Mittelalter als Zentren für die Mystik galten. Welche waren besonders bedeutend? Vorher wurde ja zum Beispiel vom Kloster Töss gesprochen.
Das Dominikanerinnenkloster Töss wurde 1233 von Graf Hartmann IV. Von Kyburg gestiftet. Und das wurde im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts zu einem Zentrum der Mystik. Bis ins 14. Jahrhundert lebten bis zu 100 Nonnen im Kloster. Aus dem Kloster Töss ist ein Schwesternbuch überliefert, an dem Elsbeth Schaglia maßgeblich mitgearbeitet hat. Schwesternbücher sind eigentlich eine Zusammenstellung von Lebensberichten besonders vorbildhafter Nonnen. Das wurde natürlich auch geschönt, diese Berichte, muss man sagen. Und in diesen Büchern sind eben beispielsweise auch Visionen festgehalten. Im Schwesternbuch von Töss gibt es eine Miniatur, die Nonne Margret Zücher zeigt, wie sie das Jesuskind badet. Und das ist etwas ganz Wichtiges, weil seit dem 13. Jahrhundert spielte die Christkind- oder Jesuskindverehrung in den Frauenklöstern eine sehr große Rolle. Diese Verehrung kam eigentlich aus Italien. Bettelorden aus Italien waren maßgeblich an der Ausbreitung dieser Christkindverehrung verbreitet. Und darum findet man sie vor allem in Zisterzienserinnen oder auch Dominikanerinnenklöstern. Und über diese Figuren von Jesus oder Christkindern, die Nonnen, da muss man sich wirklich vorstellen, wie wenn jemand eigentlich mit einer Puppe fast spielt. Also diese Figuren haben sie bekleidet oder eben auch gebadet, in eigens dafür gefertigte Wiegen gelegt und dann geschaukelt, liebkost. Und so haben sie sich eigentlich der Geburt und der Kindheit Jesu genähert und gleichzeitig auch in die Nachfolge Marias gestellt. Das haben wir ja vorhin schon gehört. Maria war wirklich ein Vorbild für Nonnen, eine Identifikationsfigur. Das zeigt sich auch an Darstellungen von Maria im Wochenbett. Eine davon zeigen wir auch in der Ausstellung. Solche sind auch aus Frauenklöstern überliefert und zeigen eben auch nochmals die Identifikation, die Nonnen mit Maria vollzogen. Es ist aus gewissen Frauenklöstern auch überliefert, dass beispielsweise zur Weihnachtszeit mit dem Los bestimmt wurde, welche Nonne die Christkindskulptur wickeln durfte und auch kleiden durfte. Also ich finde, das zeigt auch, welche Bedeutung das hatte, dass man sich diesem Kindchen nähern und damit Zeit eigentlich verbringen konnte. Und solche Jesuskindfiguren oder auch Wiegen, wie wir zwei in der Ausstellung zeigen, wurden sehr oft beim Eintritt ins Kloster den Nonnen mitgegeben. Spannend ist übrigens, dass es diese Jesuskindverehrung auch heute noch gibt. Heute noch pilgern Menschen ins Frauenkloster Sarnen, um das sogenannte Sarner Jesuskind zu verehren. Eine Kopie davon zeigen wir in der Ausstellung, weil das Original logischerweise im Kloster verblieben ist. Die Überlieferung besagt, dass diese Skulptur am Heiligabend im Jahr 1360 in die Zelle einer kranken Schwester gebracht wurde, wo sich dann die Gestalt der Figur veränderte. Eigentlich steht das Kindchen aufrecht. Damals hat sich dann aber anscheinend der rechte Fuß gehoben und es legte die linke Hand ans Herz. Und durch eigentlich dieses Erlebnis wurde das Kind dann verehrt und eben wird es auch heute noch. Es ist auch so, dass es je nach liturgischer Zeit verschiedene Gewänder trägt. Diese Tradition geht auf das 14. Jahrhundert zurück. Es gibt auch ein Gewand, das ist das, welches man in der Ausstellung sieht, welches von Agnes von Ungarn gestiftet wurde. Es ist ein Teil eines Prunkgewandes. Und somit ist eigentlich das Sarner Jesuskind eines der ältesten Gnadenbilder, die heute noch bekleidet werden und eben auch heute noch sehr tief verehrt wird.
Wir sehen hier in einer Vitrine vier Geißeln mit verschiedenen grausamen Modifikationen, mit Knöpfen, Metallteilen und Ketten. Wurden die so benutzt?
Ja, also diese Geißeln, die wir in der Ausstellung sehen, die stammen aus dem 18. Jahrhundert. Es ist aber anzunehmen, dass mittelalterliche Geißeln eigentlich genauso ausgesehen haben. Die wurden nicht überliefert, darum haben wir die nicht. Es ist aber tatsächlich so, dass solche Geißeln verwendet wurden. Entweder haben sich Nonnen selbst gegeißelt oder sie wurden von Mitschwestern gegeißelt. Und das muss man wirklich sich auch eigentlich schon rituell vorstellen, dass das auch in einer gewissen Regelmäßigkeit gemacht wurde. Damit wollte man dem Leiden Jesu so nah wie möglich kommen, seine Geißelung eigentlich nachempfinden. Das ist eigentlich nicht die einzige körperliche Erfahrung, die Nonnen machten, um diesem Leid nahe zu kommen. Was beispielsweise auch von vielen Nonnen praktiziert wurde, war sehr striktes Fasten. Da sind dann auch Stellen aus Handschriften überliefert, in denen sich Mitschwestern Sorgen machen um etwa eine Schwester, die so ausgiebig gefastet hat, dass sie sich kaum noch auf den Beinen halten kann. Oder es ist auch überliefert, dass gewisse Schwestern ihre Kleider so lange trugen, bis sie eigentlich verfaulten, bis Würmer an ihr nagten. Natürlich, das ist auch, wird alles auch sehr überspitzt formuliert sein, um natürlich auch zu zeigen, wie vorbildhaft diese Nonnen waren, wie fest sie sich auch dem Schmerz aussetzen wollten. Aber das ist wirklich so, dass eben diese körperliche Komponente, dieses Leid und Schmerz nachempfinden, während dieser Zeit, in diesem 13., 14. Jahrhundert, von Nonnen vollzogen wurde.
Schmerz und Leiden Christi sind in der Mystik ja ein wichtiger Faktor. Wie wurde das neben der Geißelung, neben dem Fasten noch anders sichtbar?
Seit dem 13. Jahrhundert wurde eben das Nachempfinden der Leiden Christi für Nonnen immer wichtiger, wie wir bereits gehört haben. Bilder und Figuren aus der Passionsgeschichte, wie etwa der Palmesel, die trauernde Maria oder auch Jesus als Schmerzensmann, sollten den Nonnen sich eben helfen, sich in das Leiden Christi hineinzuversetzen und das nachzuempfinden. Und wie ich eben vorhin schon gesagt habe, man muss sich das wirklich als eine körperliche Erfahrung vorstellen. Also dieses Leiden wurde wirklich nachempfunden, eben durch Geißelungen beispielsweise. Die Stationen aus der Passionsgeschichte, die wurden etwa auch in Klöstern nachgespielt. So wurden beispielsweise Skulpturen eines Grabchristus am Karfreitag in sogenannte Ostergräber gelegt und dann für den Ostermorgen, für die Auferstehung, wieder herausgenommen. Dieses Osterspiel, das wird auch heute noch praktiziert von den Zisterzienserinnen in Maigrosches in der Nähe von Freiburg. Die haben wirklich ein sehr prächtiges Ostergrab und immer zu Ostern wird dann dieser Grab Christus am Karfreitag in das Grab gelegt und dann eben für den Ostermorgen wieder hinausgenommen. Also wird das ganze Osterspiel wird wirklich nachgespielt und eben auch heute noch. Was auch im Mittelalter nachgespielt wurde, ist der Einzug von Jesus in Jerusalem. Dafür waren Palmeselskulpturen wichtig. Eigentlich war das so, dass diese Prozessionen in Dörfern stattfanden, da aber Nonnen ab dem 15. und 16. Jahrhundert, wie wir dann später hören werden, nicht mehr aus dem Kloster durften, sind uns aus Frauenklöstern eher kleinere Palmeselskulpturen überliefert. Eine relativ kleine zeigen wir auch in der Ausstellung und das muss man sich dann so vorstellen, dass die Nonnen diese kleine Figur durch den Kreuzgang gezogen haben, weil sie halt nicht aufs Dorf durften, dann haben sie das eigentlich wie für sich selber nachgespielt. Kleinformatige Skulpturen finden sich allgemein vermehrt ab dem 13. Jahrhundert, da Nonnen ab jenem Zeitpunkt auch über Zellen verfügten, obwohl eigentlich gemäß den Ordensregeln ein gemeinsamer Schlafsaal vorgesehen war. Aus diesem Grund haben wir in der Ausstellung auch zwei kleinere Räume nachgebaut. Wir haben nicht Zellen nachgebaut, das ist ganz wichtig, aber doch zwei kleine Räume, die relativ dunkel sind, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Und in diesen Räumen sieht man eben kleinformatige Skulpturen, kleine Handschriften, die die Nonnen bei sich in den Zellen hatten und sich mit diesen Figuren oder mit diesen Gebeten in der privaten Andacht übten. Was übrigens spannend ist, auch heute noch ist es so, dass solche Figuren auch wandern von Zelle zu Zelle. Beispielsweise gibt es im Kloster Hermitschwil eine kleine Skulptur einer Christus-Johannes-Gruppe. Darauf werde ich später noch eingehen. Und das ist auch heute noch so, das hat uns die Archivarin des Klosters erzählt, dass diese Skulptur von Zelle zu Zelle wandert, also immer eine andere Nonne diese Skulptur bei sich haben kann, was wirklich eine Ehre eigentlich ist und nur die Äbtissin weiß jeweils, wo genau die Skulptur ist und natürlich die Nonne, die sie gerade bei sich hat.
In diesem Raum der Ausstellung, in dem es um die Mystik geht, stehen wir vor einem weiteren sehr imposanten Buch, einem Gesangsbuch. Es ist das Graduale aus dem Kloster St. Katharinental.
Neben dem Kloster Töss gab es in der Schweiz ein anderes wichtiges Zentrum für die Mystik, nämlich das Kloster St. Katharinental bei Diessenhofen im Kanton Thurgau. Das Kloster erwuchs aus einer Beginengemeinschaft aus Winterthur, die 1235 nach Diessenhofen zog. Und auch hier wieder hat Graf Hartmann der V. von Kyburg Stiftung für die Gemeinschaft gemacht, die dann eigentlich zum Kloster führte, wenn man so will. Das ist auch spannend zu sehen, dass Stiftungen eben von selben Personen auch gemacht wurden, natürlich, damit auch die Familie, das Seelenheil der Familie gesichert werden konnte. Das Kloster St. Katharinental erlebte im 14. Jahrhundert eine geistliche Blüte und wurde eben auch zu einem Zentrum der Mystik, der dominikanischen Mystik. Das Kloster war sehr reich ausgestattet und das kulturelle Erbe ist auch noch verhältnismäßig reich, wenn man mit anderen Klöstern vergleicht. Überliefert sind Handschriften oder auch prächtige Goldgefäße, die für den liturgischen Gebrauch verwendet wurden. Es ist nämlich leider so, dass durch die Reformation ist uns ja nur sehr wenig aus Klöstern geblieben, gerade auch aus Frauenklöstern. Lange wurden halt Frauenklöster auch als nicht forschungswürdig, wenn man so will, angesehen. Und was teilweise eben auch passierte, ist, dass gewisse Gegenstände im Kunsthandel, in den Kunsthandel gerieten, wie beispielsweise Miniaturen aus dem Graduale aus dem Kloster St. Katharinental. Diese Handschrift, die ist um 1312 entstanden und zählt zu den wichtigsten mittelalterlichen Handschriften der Schweiz. Das ist ein imposantes Buch, das auch sehr schön geschmückt und illustriert ist. Und was dort auch zu sehen ist, ist die tiefe Johannesverehrung, die im Kloster St. Katharinenthal gepflegt wurde. Besonders Dominikanerinnenklöster verehrten die beiden Johannes, also Johannes den Täufer und Johannes den Evangelisten. Johannes den Täufer darum, weil er aufgrund seiner asketischen Lebensweise ein Vorbild war für die Nonnen. Johannes der Evangelist als Lieblingsjünger stand für die Liebe zu Gott. Und wie erwähnt, man sieht diese Johannesverehrung beispielsweise im Graduale, aber auch an Skulpturen. Ich habe ja vorher schon kurz von Christus-Johannes-Gruppen gesprochen. Wie gesagt, solche sind uns aus Frauenklöstern überliefert, meist eher kleinformatig. Man muss sich das vorstellen, dass Johannes an der Brust von Christus lehnt. Und für Nonnen war das ein Vorbild für die tiefe Verbundenheit und die Liebe zu Christus.
Johannes der Täufer ist für uns Dominikanerinnen ein Vorbild, weil er wie Christus ein Asket und Bußprediger war und weil er Christus getauft hat. Der andere Johannes, der Jüngere, ist der Evangelist. Er war der Lieblingsjünger Jesu. Er liebte ihn besonders und verharrte zusammen mit Maria am Kreuz, als der Heiland starb. Er ist unser Vorbild für die Kontemplation und die Gottesliebe. In unserem Kloster begegnen wir beiden Johannes immer wieder, als Skulpturen oder auf Altargemälden. Besonders verehren wir eine große Figurengruppe, die beim Altar steht. Sie zeigt Johannes, den Evangelisten, wie er sich voller Liebe an die Brust von Christus neigt. Einmal, als ich vor ihnen betete, bin ich erleuchtet worden. Von der Figurengruppe strahlte plötzlich ein helles göttliches Licht und ich begann, über dem Boden zu schweben. So haben es meine Mitschwestern gesehen und können es bezeugen.
Reformbewegungen und schließlich auch die Reformation selbst gingen nicht spurlos an den Klöstern vorüber. Für einige bedeutete sie gar das Ende. Im fünften und letzten Teil dieses Podcasts erzählt Christine Keller, wie einige Nonnen mit ungewöhnlichen Mitteln die Reformbemühungen bekämpften. Die Ausstellung Nonnen, starke Frauen im Mittelalter im Landesmuseum Zürich dauert vom 12. Mai bis zum 16. August. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite unter landesmuseum.ch/nonnen. Dort finden Sie neben dem virtuellen Rundgang durch die Ausstellung auch die weiteren Teile dieses Podcasts.